Insights, der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, heute zur Folge 2 unseres Podcasts Auf geht's, der RIA Podcast. Wir sind stolz darauf, heute schon die zweite Folge Ihnen vorstellen zu können.
Ja, es spricht zurzeit Katrin Bille und mein Name ist Jörg Dommershausen. Vielen Dank, dass Sie uns auch heute wieder Ihre Aufmerksamkeit schenken. Heute, das hatten wir im letzten Podcast angesprochen, geht es um das Neutralitätsgesetz.
Genau. Was ist das Neutralitätsgesetz? Hat auch mit dem Code of Conduct zu tun.
Der Code of Conduct oder das Neutralitätsgesetz wurde entwickelt Anfang 2000 auf einem Verkehrsgerichtstag in Goslar. Es geht einfach darum, dass die Rechtsanwälte und die Haftpflichtversicherer sich uneinig waren, wie Rehabilitationsdienste zu arbeiten haben. Und um diese Problematik zu lösen, hat man gewisse Verpflichtungen für Rehabilitationsdienste entwickelt. Und ja, darum soll es heute in dem Podcast gehen.
Was waren die Probleme? Warum ist das entstanden?
Ja, es ist entstanden, weil zum Beispiel Versicherer die Rehabilitationsdienste eingesetzt haben, um Informationen zu bekommen, die für sie günstig sein könnten. Damit wurde schon dann im Rahmen dieses Verkehrsgerichtstages ein Punkt gelöst, indem man nämlich gesagt hat, okay, Informationen, die zum Nachteil des Betroffenen gehen können, dürfen nicht von den Reha-Diensten, es gibt eine ganze Menge in Deutschland mittlerweile, weitergegeben werden. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist ganz einfach, dass sich die Art und der Umfang der Tätigkeit eines Reha-Dienstes ausschließlich an dem Rehabilitationsziel ausrichtet. Das bedeutet natürlich auch in unserer täglichen Arbeit, du bekommst das immer wieder mit, dass wir erstmal ein Ziel erarbeiten mit unseren Klientinnen und Klienten und da richtet sich dann letztendlich, sage ich mal, unsere Arbeit aus.
Was passiert denn, wenn ein Klient kein Ziel hat?
Also es ist so, wenn wir mit den Klientinnen und Klienten arbeiten und du weißt es ganz genau, wie wir das machen, da kommt ein Ziel raus. Und Ziel bedeutet aber nicht letztendlich gleich, dass das Ziel, was wir mit den Klientinnen und Klienten erarbeiten, auch das Ziel des Haftpflichtversicherers ist, mal beispielsweise. Und ich denke einfach auch mal, dass es ganz wichtig ist, ein Irrtum zu lösen. Auf der einen Seite ist es so, dass der Haftpflichtversicherer natürlich Geld sparen möchte. Und auf der anderen Seite möchten die Klientinnen und Klienten natürlich Geld bekommen, weil sie diesen Verkehrsunfall erlitten haben. Und ich erlebe das immer wieder, dass nach ein, zwei Gesprächen rauskommt, dass das Geld nicht entscheidend ist, sondern dass bei vielen Klientinnen und Klienten einfach entscheidend ist, sie möchten wieder am Leben teilnehmen, sie möchten wieder eigene Ziele haben, sie möchten wieder Lebensqualität haben. Und da spielt Geld auch eine Rolle, nur nicht die zentrale. Und das ist eines mit der Rehabilitationsziele, die wir dann zusammen formulieren, erarbeiten. Und es gibt viele Klienten, das weißt du auch aus deinem Job, die können nicht mehr arbeiten und da geht es nicht um Arbeit, sondern da geht es zum Beispiel darum, dass in der Pflege zum Beispiel diese so gestaltet wird, dass die Angehörigen zum Beispiel auch mal Urlaub machen können und dass sie auch ihre Freizeit dann haben. Es geht auch um viele, viele Perspektiven, auch für diese Angehörigen, die zum Beispiel ihren Job aufgeben, weil sie zum Beispiel ihre Kinder pflegen oder pflegen wollen und müssen halt auch. Und es geht auch einfach darum, eine Idee zu vermitteln, was das mit beinhaltet. Denn letztendlich alle, die an diesem Verkehrsunfall betroffen sind, sei es das Opfer selber bzw. deren Angehörigen, müssen ihr Leben umstellen.
Also es ist ganz wichtig, diese Ziele zu entwickeln, die Personen dabei zu unterstützen.
Genau.
Wie hilfst du den Klienten, diese Ziele zu entwickeln?
Ja, eine der wichtigsten Fragen, und ich erlebe das immer wieder, ist ganz einfach wegzugehen von der normalen Beratung. Eine normale Beratung ist, ich habe irgendwie ein Ziel und drücke aus meiner Welt meiner Klientin oder Klienten einen Weg auf. Und das ist, glaube ich, die normale Beratungssituation, dass eine Beraterin oder ein Berater ein Netzwerk hat, dieses einsetzt und dann irgendwelche Ziele erreicht werden. Ich gehe da ein Stück weiter, ich mache Reha-Coaching, das bedeutet erstmal einen scheinbar längeren Weg. Ich erarbeite mit meinen Klientinnen und Klienten erstmal Ziele, die sie erreichen wollen. Und die Frage ist immer, wie stellst du dir dein Leben vor in 5 Jahren? Und viele gucken mich dann wirklich an und sagen, wie, ich bin jetzt beispielsweise querschnittsgelähmt, wie soll ich mir es vorstellen in 5 Jahren? Und das ist letztendlich die erste sage ich mal, die erste Anregung für die Klientinnen und Klienten, darüber nachzudenken, was kann ich mit dem, was ich noch habe, also sprich mit meinen Leistungsfähigkeiten, die mir nach so einem Unfall verblieben sind, was kann ich damit eigentlich machen und kann ich wirklich ein lebenswertes, schönes Leben führen? Und das geht.
Das klingt sehr positiv orientiert, das finde ich toll.
Ja. Ja, das ist meine Aufgabe, weil die Menschen leben in Glaubenssätzen, das hat also jetzt nichts mit Religion oder so zu tun, sondern sie sind von der Gesellschaft oder auch von Anwälten oder so, ja, ich würde sagen, quasi darauf konditioniert, dass sie denken, es ist alles schlecht und dies geht nicht und jenes geht nicht und jenes geht nicht und sie werden runtergezogen und dann wird gesagt, du kannst doch jetzt nicht gut sein in dem und dem Bereich, weil dann kriegst du das Geld nicht von der Versicherung oder wie auch immer. Und ich glaube, da eine neue Idee reinzukommen, und das habe ich in vielen Fällen erlebt, dass das nicht der Punkt ist, dass das nicht das Lebensziel sein kann. Das ist ganz wichtig zu vermitteln und ja, viele erreichen in wenigen Schritten eine ganze Menge.
Wenn du mir das so beschreibst, stelle ich mir den Alltag vor, dass du sehr engen Kontakt zur Familie und zu den Betroffenen aufbaust.
Ja.
Du bist vor Ort, du bist dran.
Ja.
Im Alltag an der Situation. Das heißt, die Klienten werden ganz häufig dir Informationen auch aus ihrem Alltag erzählen, was schwierig ist, was nicht geht. Was passiert im Rahmen dieser Informationen mit dem Neutralitätsgesetz?
Ja, das ist ganz einfach. Ich bin da wie so ein Pfarrer. Ich habe eine Verschwiegenheitsverpflichtung. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Klientinnen und Klienten das wissen. Und das sollten alle Reha-Dienste haben. Schau, in diesem Neutralitätsgesetz oder auch Code of Conduct steht zum Beispiel auch drin, dass Reha-Dienste einen Beirat haben müssen. Wir haben einen solchen Beirat bewusst nicht. Warum? Wenn die Zusammenarbeit zwischen den Klientinnen und Klienten und Reha-Management Oldenburg nicht funktioniert, das weißt du selber, wir hatten so einen Fall gehabt, dann beenden wir die Arbeit. Von uns aus, also wir hatten eine Klientin, wie du weißt, im Ostfriesischen und da war es so, wir wurden auf einmal instrumentalisiert, um irgendwelche Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Und das ist nicht unser Job und dafür sind wir nicht da. Und wir haben lange darüber diskutiert und wir haben die Begleitung dieses Falles beendet. Anderer Fall, die Mutter einer Betroffenen ist mit mir nicht klargekommen, beziehungsweise sie ist zwar mit mir klargekommen, nur ihr wurde auf einmal klar, dass sie sich bewegen muss, um ihre Ziele zu erreichen. Und das wollte sie nicht. Das war einfach etwas, dass sie einfach dabei bleiben wollte. Sie wollte in einer Opferrolle bleiben, obwohl sie gar nicht das Opfer war. Die Tochter war das Opfer. Ich spreche da ganz bewusst von Opfer. Nur ich stelle immer wieder fest, dass letztendlich auch Angehörige quasi Mitopfer werden. Und sie hat sich entschieden, sie wollte nichts bewegen, obwohl sie schon eine ganze Menge erreicht hat mit meiner Unterstützung. Und letztendlich hat sie sich dazu entschieden, die Arbeit zu beenden. Ist okay, finde es gut, je früher das ist, desto besser ist es. Und sie hat einen anderen Berater bekommen und mit dem kommt sie klar oder nicht klar. Das ist halt nicht mehr mein Thema. Nur wenn die Zusammenarbeit nicht stimmt, dann darf ein Reha-Dienstanbieter, so wie ich das mal nenne, auch so ehrlich sein und sagen, okay, wir beenden das Ganze. Und dann brauche ich keinen Beirat, weil ich werde da sicherlich jetzt bei vielen anstoßen und ein bisschen provokant auch jetzt sein, aber ich glaube einfach, man darf wissen, der Beirat wird von einem Reha-Dienst bezahlt. Und da sind zum Beispiel drin Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter und so weiter. Nur, wie neutral ist so ein Beirat, wenn er vom Reha-Dienstleister bezahlt wird? Das ist so meine Frage. Deswegen, wir haben Fälle, die wir einfach beenden, von uns aus. Und wenn es nicht passt, passt es nicht. Und dann denke ich auch, braucht man keinen Beirat.
Genau, und an diesem Beispiel, finde ich, können unsere Zuhörer auch sehr gut erkennen, dass man, wenn man einen Reha-Dienstleister an der Seite hat, auch die Freiheit hat zu sagen, okay, mit dem kann ich gut zusammenarbeiten, das ist genau mein Weg. Und wenn das nicht passt, suche ich mir vielleicht einen anderen Reha-Dienstleister. Auf jeden Fall so eine Unterstützung, dass ich das Gefühl habe, ich kann damit mein Ziel verwirklichen.
Ja, ich finde es gut, wenn dieser Podcast die Anregung ist, dass Unfallopfer oder Verkehrsunfallopfer sich damit beschäftigen, welche Reha-Dienstleister gibt es. Und da gibt es mittlerweile, wie gesagt, eine ganze Menge. Und wenn sich die Betroffenen einfach damit auseinandersetzen, sich einen aussuchen, der für sie erstmal augenscheinlich passt und dann über ihren Rechtsanwalt Kontakt aufnehmen mit der Versicherung und fragen, hey, übernimmt ihr das? Denn es besteht, so, das ist jedenfalls mein Kenntnisstand, keine Verpflichtung einer Versicherung, diese Kosten zu übernehmen. Und dann ist es letztendlich so, dass das Unfallopfer sich aktiv mit Veränderung beschäftigt und das ist der erste gute Weg.
Mhm. Das heißt also, dieses Neutralitätsgesetz schafft einen Boden, auf dem sich alle sehr frei bewegen können, aber auch sehr gesichert und sehr geschützt.
Ja, das ist so. Ja. Aus meiner Sicht ist es so, und wichtig ist, die Betroffenen und die Angehörigen, die uns jetzt zuhören, dass sie wissen, okay, beschäftigt euch damit letztendlich, wer euch weiterhilft, fragt den Rechtsanwalt, was er davon hält. Es gibt Vorbehalte bei vielen Rechtsanwälten, weil sie halt schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Reha-Dienstleistern. Und es ist einfach so, das weißt du selber, wir haben ja auch in dem einen Fall, den wir vorhin genannt hatten, da hat uns auch der Rechtsanwalt gefragt, ja, was habt ihr eigentlich gemacht? Und er hat zum Beispiel, und das ist auch in diesem Neutralitätsgesetz oder Code of Conduct genannt, diese Dokumentation bekommen, was seine Mandantin für viele Therapien bekommen hat. Und. Er hat sie nicht gelesen und hat trotzdem auf uns, ich will mal sagen, eingeprügelt. Wir hätten nichts getan und einfach nicht erkennen wollen, dass viel passiert ist. Und war auch nochmal so ein Ausfluss, dass wir gesehen haben, okay, wir sind hier Instrument für einen Schadensersatz und nicht Instrument für Veränderung hin zu einem besseren Leben, wie sich die Klientin das vielleicht gewünscht hätte oder wünschen würde. Mhm.
Das heißt also, auch im Rahmen dieses Code of Conduct wird der Betroffene, der Klient, ständig über die Vorgänge und über Gespräche des Reha-Dienstleisters informiert.
Ich kann nicht für andere Dienstleister sprechen. Ich kann nur sagen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Reha Management Oldenburg die Verpflichtung haben, alles zu dokumentieren. Und die Dokumentation wird zentral verteilt an die Betroffenen, an den Rechtsanwalt, an die Versicherung oder an anderen, die an der Reha mit beteiligt sind. Das können sein, Physiotherapeuten, Logopäden, Ärzte, ganz wichtig, Reha-Einrichtungen und so weiter.
Das ist ein tolles Prinzip, das ist ein tolles Vorgehen, sodass alle immer auf dem gleichen Stand sind.
Ja, das ist ganz wichtig. Und so kann keine, dein Thema ist ja in deinem Job immer Kommunikation, und so kann eine Fehlkommunikation kaum auftreten. Und wenn Probleme da sind oder wenn es droht, was ich vorhin sagte, ich reite da bewusst ein bisschen drauf rum, dass wir instrumentalisiert werden, dann wird das sehr schnell deutlich und dann wird auch deutlich, dass wir schnell die Arbeit beenden. Mhm.
Genau, und ganz schön zu sehen für die Betroffenen, dass sie immer auf dem gleichen Stand sind mit allen Beteiligten und so ein sehr zielorientierter roter Faden verfolgt werden kann.
Genau, ja. Genau.
Das ist doch ein sehr spannendes Thema mit dem Code of Conduct. Wir hoffen, dass wir Ihnen viel Informationen darüber vermitteln konnten heute und freuen uns auf die nächste Woche.
Ja, was wird an der nächsten Woche kommen?
Ich denke, erstmal sollten die Zuhörer das auch ein bisschen verarbeiten, was wir ihnen heute an vielen Informationen geliefert haben.
Ich denke, wir werden ein schönes Thema für nächste Woche finden und vielleicht können wir uns ja mal ein bisschen unterhalten über deinen Job. Da geht es ja um Kommunikation. Wir kamen eben auf die Kommunikation, dass du erklärst, was in deinem Job Kommunikation bedeutet.
Das tun wir nächste Woche.
Okay, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Alles Gute, tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.